The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 4. Juli. Amerika feiert im nächsten Jahr 250 Jahre seines Bestehens. Aber Trump feierte heute Nacht schon mal vor, und zwar in Iowa. Er feierte allerdings weniger Amerika als vor allem sich selbst.
We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
Die Welt verändert sich rasend, heißt es, nur Donald Trump bleibt seinem Markenkern treu. Auch heute Nacht präsentierte er sich in seinen Farben, in seinem Outfit. Rote USA-Kappe, rote Krawatte, beide Daumen nach oben. Iowa ist Farmerland, gilt als Heartland der USA und als Trumpland.
Then in November we won Iowa by a landslide, 13 points. And it was the single largest presidential victory in your state's history. That's not bad.
Am heutigen 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, starten die Festivitäten, die dann andauern sollen, bis genau in einem Jahr, wenn die USA 250 Jahre alt werden. 1776 nämlich wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Sie gilt als Geburtsurkunde der amerikanischen Nation im Zeichen der Aufklärung. Durch die Garantie von unveräußerlichen Menschenrechten, durch die Betonung von Freiheit, Demokratie und Gleichheit vor dem Gesetz, aber auch Trennung von Staat und Kirche, wurde damals die amerikanische Revolution zur Vorläuferrevolution für die französische. Trump allerdings nutzte die Rede nicht für große Gedanken, sondern für ein paar kleinere Anmerkungen, zum Beispiel über seine Gefühle. Er fühlt sich besser, größer, wenn er seine Frau Melania First Lady nennen kann, weil es ihn daran erinnert, dass er der Präsident ist.
One year ago, I remember saying to our great First Lady, I said, you know, First Lady, I call her First Lady because it makes me feel good. First Lady, isn't it terrible? I'm saying good night, First Lady, my darling. Because it reminds me that I'm president. That's why.
Und so feiert er eben das goldene Zeitalter, wie er es nennt, das begonnen hat. Tja, unter ihm natürlich.
The golden age of America is upon us. This is a golden age. This is such a beautiful term, the golden age.
Er feierte, dass die Bildungspolitik aus Washington zurück an die einzelnen Staaten delegiert wird, auch ins kleine Iowa, mit seinen nicht mal 4 Millionen Einwohnern.
I signed an order to begin eliminating the Federal Department of Education and send education back to the states. That means Iowa's going to run their own education.
Er feierte, dass er Englisch zur offiziellen Amtssprache gemacht hat und eben nur Englisch und nicht Spanisch für die Latinos. Dass es auch nur zwei Geschlechter gäbe, das war ihm auch nochmal wichtig zu erwähnen.
And I made it official policy of the United States that there are only 2 genders, male and female.
Das ist eben Trumps Amerika, ein Amerika, das sich selbst im Blick hat, das die Schotten dicht macht gegen Einwanderer, gegen Einflüsse, gegen Ideen, aber auch eben die Waren und Dienstleistungen anderer Nationen, wenn sie denn kommen, dann mit Tarif. Was für ein Kontrast zum Beispiel zu Ronald Reagan. Der war auch ein konservativer Republikaner, aber ganz anders. Er beschrieb seine Vision von Amerika in der religiösen Metapher der Shining City upon a Hill, als strahlende Stadt auf einem Hügel. Es ging um ein Amerika, das oben auf dem Hügel leuchten sollte, als Vorbild. Ein Ort, an dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft treffen und dann in Harmonie miteinander leben. Ein Ort mit einer hohen Stadtmauer, die aber offene Türen hat für jeden, der den Willen und das Herz hat. So hat Reagan sich ausgedrückt, den Willen und das Herz hat, hier zu leben.
But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace. A city with pre-ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still.
But Donald Trump wird diese shining city upon a hill zunehmend zur Festung umgebaut. Die Türen der Mauern werden geschlossen. Man will nicht mehr eine große Idee in die Welt hinaustragen, sondern man möchte die Welt draußen halten. America First wird zunehmend zu America Alone. Trump ist ein Präsident mit verschränkten Armen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann teilt heute Morgen mit uns seine Sicht auf Schwarz-Rot und warum er sich eine starke SPD wünscht.
Deswegen habe ich ein vitales Interesse daran, dass die SPD profitiert auch von dieser Regierung.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed analysiert die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Tja, und dann hören wir Sigmar Gabriel. Wir hören ihn zum Thema, braucht Deutschland eine Atomrakete? Am heutigen Tag machen die Gallagher-Brüder ihre Fans glücklich. Auch darüber werden wir berichten. Schwarz-Rot ist keine Liebesheirat. Der Motor dahinter ist die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit, eine Regierung ohne AfD zu bilden. Die Notwendigkeit, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, vor allem ja ökonomisch, nach all diesen Jahren der Stagnation. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Kanzler, die Regierung, an die CDU. Und einer der wichtigen Spieler in diesem Spiel ist der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann. Seit 2023 ist er auf dem Posten und für die Erneuerung der CDU zuständig. Als die wohl prominenteste Stimme im Wirtschaftsflügel seiner Partei setzt er sich für Reformen ein. Leidenschaftlich. Einfach mal machen. Na, und das klare Kommunizieren, das hat er auch nicht vergessen. Und deshalb freue ich mich jedes Mal auf ein Gespräch mit ihm. Da ist er. Einen schönen guten Morgen, Carsten Linnemann.
Guten Morgen, Herr Steingart. Ich freue mich.
Mit Ihnen, Herr Linnemann, möchte man im Moment auch nicht so richtig gern den Job tauschen, oder?
Ach, ist mal so, ne? Klar, Sie sprechen jetzt wahrscheinlich mich an auf die Stromsteuerdebatte.
Naja, zwei wuchtige Wahlversprechen gebrochen. Die Schuldenbremse bleibt, hatten Sie im Wahlkampf wirklich fest versprochen und die Stromsteuer sollte gesenkt werden. Jetzt haben wir diese Monsterschulden und die Stromsteuer wird nicht gesenkt. Ich lese überall so hässliche Zeilen wie versprochen gebrochen. Das, dachte ich, versaut Ihnen ein bisschen die Stimmung.
Genau, weil das natürlich total gefährlich ist, weil das sind Narrative, die dürfen sich nicht einprägen, weil wir ja eigentlich einen sehr, sehr guten Start haben und deswegen werde ich daran festhalten, dass wir die Stromsteuer abschaffen in dieser Periode. Wir müssen wachsen und auf der anderen Seite haben wir eine Glaubwürdigkeitslücke beim Thema Schuldenaufnahme und die können wir nur schließen, indem wir es besser machen als die letzten Jahrzehnte, dass wir eben nicht jetzt 10, 20, 30 Jahre brauchen, um eine Brücke zu bauen, sondern dass das jetzt alles schneller geht und wenn wir das schaffen, dann bin ich mir sicher, können wir die Glaubwürdigkeitslücke wieder schließen.
Der Spiegel berichtet, dass der SPD-Chef und Finanzminister vorgeschlagen habe, die Zinsen für die Rüstungskredite von der Schuldenbremse auszunehmen. Die Zinsen sind bisher nicht ausgenommen. Und das wäre zwar ein bisschen trickreich gewesen, hätte aber das Geld für die Stromsteuersenkung gebracht, sagt die SPD. Was sagen Sie, stimmt das?
Also wenn Herr Steingart morgen zur Sparkasse geht und nimmt einen Kredit auf und versucht dann auch die Zinsen über den Kredit, über die Schulden zu finanzieren, ist ja irre. Also ja, ist eine irre. Idee muss ja erstmal kommen. Nein, ich halte das ökonomisch für nicht klug, um es mal gelinde auszudrücken.
Der Vorschlag lag auf dem Tisch, richtig?
Ja, Herr Steingart, Sie können jetzt nicht vom Generalsekretär erwarten, dass der aus internen Sitzungen berichtet.
Ja. Aber wie definieren Sie denn eigentlich Ihren Job als Generalsekretär? Sie können sich ja jeden Morgen eigentlich entscheiden. Sozusagen lesen Sie dieser Regierung die Leviten, wenn sie nicht auf der Spur ist, auf der Spur der CDU? Oder verteidigen Sie das, was die Regierung macht, nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser, es ist halt unsere Regierung?
Sowohl als auch, ne? Natürlich besteht immer die Gefahr, dass der Generalsekretär dann Sprachrohr der Regierung ist. Vielleicht haben wir in den 16 Jahren, wo wir regiert haben, hier und da mal eine Situation gehabt, die vielleicht auch zum Teil länger gedauert hat, dass man irgendwie, ja, sozusagen die Außenstelle war des Kanzleramtes. und hat dann alles wiederholt und nachgeplappert. Nein, das bin ich nicht, das weiß auch Friedrich Merz. Und deswegen kam es auch jetzt zu einer Situation, wo ich die Regierung kritisiert habe und gesagt habe, das geht so nicht mit der Stromsteuer. Ich sitze schließlich auch im Koalitionsausschuss, wo Regierungsvertreter sitzen. Und deswegen bin ich auch Teil der Lösung, wenn ich das vorsichtig sagen darf.
Nun hatten Sie ja gestern eine interne vertrauliche Sitzung auch mit dem Bundeskanzler, um das nochmal zu besprechen. Was war da das Ergebnis?
Nein, es war gut, dass wir uns auch mal Zeit genommen haben, um über die Sache zu reden, aber auch über den Umgang mit der Sache. Ich meine, das ist jetzt eine neue Konstellation mit der SPD und es gibt eine Abstimmung in der Regierung. Es muss natürlich auch eine Abstimmung mit der Partei geben, eine Abstimmung mit der Fraktion. Und das hat nicht an allen Stellen funktioniert. Das kann man ja ehrlich sagen. Was soll man jetzt hier um heißen Brei herumreden? Und das muss besser werden. Und deswegen haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um darüber zu reden, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass die Kommunikation so nicht läuft. Die war ja sehr vielschichtig. Und wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wiedersehen, Herr Steingart, ich hoffe eher, und wir sagen dann, vielleicht sollte es einmal so sein, dass es ein Projekt gab, was nicht so erfolgreich kommuniziert wurde und auch gemacht wurde, dann ist es doch gut, dann können wir doch jetzt aus der Sache lernen. So sind wir es angegangen.
Die SPD ist ja geschwächt aus dem Parteitag hervorgegangen. Was bedeutet das für Sie? Sie haben ja nicht so wahnsinnig viel Auswahl an Koalitionspartnern. Jetzt gibt es auch noch die neuesten Umfragen von Infratest DIMAP, dass die SPD in Richtung der 13%, ich glaube, da steht eine 13 jetzt vorne, die CDU profitiert, die SPD verliert. Was bedeutet das für die Regierung?
Es bedeutet für die Regierung, dass wenn die SPD weiter strauchelt in den Umfragen, dass das Regieren schwieriger wird auf Dauer, weil vielleicht dann die Profilierungsgedanken größer werden, was ich auch total verstehe. Und deswegen habe ich ein vitales Interesse daran, dass die SPD profitiert auch von dieser Regierung, auch von ihren Projekten. Ich meine, die haben ja Projekte, die ich so nie umgesetzt hätte, dass man das Rentenniveau bei 48% stabilisiert. Mit Steuergeldern sichergestellt bis 2031. Das hat die SPD durchgesetzt und dann soll sie auch diesen Punkt haben. Und so hat es Helmut Kohl damals auch gemacht, dass jede Partei ihre Punkte nach Hause bringen kann. Das ist so wichtig, damit die SPD ja möglichst auf über 20 kommt, wie auf 30, vielleicht noch mehr, 35. Ich glaube, dann wird ein Schuh raus, dann wird die Demokratie gestärkt und wir werden aus der Mitte des Parlaments die Probleme lösen. Die werden wir nicht lösen, wenn wir nur eine starke CDU haben und eine schwache SPD.
Das heißt, die SPD erfährt auch in diesen Tagen eine Schonung. Sie setzen jedenfalls als CDU und als Generalsekretär jetzt hier nicht auf Polarisierung und drücken nicht da, wo es eh schon wehtut, nochmal rein.
Nein, das können Sie von mir als Generalsekretär nicht erwarten. Ich bin Generalsekretär der CDU und ich habe ein Interesse daran, dass die CDU stark ist und ich freue mich, dass die Union jetzt wieder bei 30% ist. Aber es ist natürlich Aufgabe der Regierung, und das weiß ich, dass Friedrich Merz das will, dass auch der Koalitionspartner sichtbar wird, ja, in den Projekten, die der Koalitionspartner durchsetzt für die Zukunft dieses Landes. Und das muss deutlich werden. Und natürlich ist es auch Aufgabe der SPD, auch von meinem Kollegen Generalsekretär, dass der dafür sorgt, dass die SPD sichtbar ist als Partei. So, und da wünsche ich ihr wirklich viel Glück und drücke auch die Daumen. Und das ist jetzt keine rhetorische Floskel, sondern das meine ich ernst. Wir brauchen eine starke SPD, eine starke Union. Daraus wird ein Schuh. Deshalb würden dann die Ränder auch kleiner werden. Das ist meine feste Überzeugung. Dänemark, die Sozialdemokraten in Dänemark haben es gezeigt, wie es geht.
Nun sagen trotzdem ja viele Ihrer Parteifreunde, ihr habt denen doch schon so viel gegeben, so viele Ministerposten und auch in der Sache so viel. Ich meine, dieses Infrastrukturprogramm auf Pump und all diese Dinge. Man kann ja nicht sagen, dass die SPD leer aus den Koalitionsverhandlungen rausgegangen ist. Warum ist der Klingbeil trotzdem abgestraft worden? Was würden Sie sagen, ist der Kern vom Kern dieser Abstrafung?
Ja, es gab ja mal einen Bundeskanzler, der einen Wahlkampf gemacht hat mit dem Titel "Auf den Kanzler kommt es an", und bei Frau Merkel war es ja genauso in den 16 Jahren, dass der Koalitionspartner, der kleinere, es immer schwieriger hat und deshalb leidet da auch die SPD rüber. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn Sie beispielsweise Frau Baas sehen, die Arbeitsministerin, die aus Duisburg kommt, die glaubwürdig für den Kurs der SPD steht, für die Arbeiter in Deutschland, könnte sie zum Beispiel das Thema mafiöse Strukturen, wie hier Sozialsysteme ausgenutzt werden, von Bulgaren, von Rumänien, machen wir es doch mal ganz konkret. Ich meine, die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin ist ja die Tage groß damit in die Presse gegangen. Wenn sie da mal richtig rangeht, was sie machen will und meine Unterstützung auch hat, bin ich mir sicher, das zahlt bei der SPD ein. Und dann ist es auch richtig so, dann soll Frau Baas profitieren, weil wir wollen ja die Probleme lösen. Diese Regierung wird nur dann erfolgreich sein, wenn alle drei Koalitionspartner, wenn sie die CSU auch noch mit dazu zählen, erfolgreich sind. Wenn die CDU nur erfolgreich sein wird, werden wir nicht erfolgreich dieses Land in die Zukunft führen.
Aber Ihr Wohl und Wehe hängt an dem Wort Richtungsänderung. Es darf nicht nur ein Ämtertausch dabei rumgekommen sein, sondern ein Richtungswechsel, eine Richtungsänderung. Das hatten Sie versprochen. Ist das überhaupt möglich in der Konstellation, wenn Sie jetzt auch noch einen etwas maladen Koalitionspartner haben, dem Sie aufs Pferd helfen müssen?
Ja, es gibt nämlich etwas, wo gar nicht groß drüber gesprochen wird. Das ist nämlich der Punkt, dass drei Themen, die diese Koalition anpackt, Themen sind, wo man sich eigentlich in der Sache schnell einig war. Natürlich steht das jetzt nur auf dem Papier, es muss noch umgesetzt werden. Aber das ist vor allen Dingen das Thema Wirtschaft, auch Industriestandort, wo sich beide einig waren. Wir müssen hier Rahmenbedingungen schaffen, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden. Das ist das Thema Migration. Der Migrationsminister zeigt ja bereits seit dem ersten Tag, dass er auch handelt. Und das ist das Thema Sozialsystem, Stichwort Bürgergeld, dass die 35 Millionen Beschäftigten in Deutschland das Gefühl haben, es geht hier gerecht zu. Das sind drei Megathemen. Gleichzeitig haben wir einen Kanzler, der international performt. Und diese drei Megathemen, die ich gerade skizziert habe, sind zentrale Themen, wo SPD, CDU und CSU einer Meinung sind. Und deswegen habe ich ein gutes Gefühl, gepaart mit dem Umstand, dass es in der Regierung keine Streithähne gibt, sondern dass man gemeinsam versucht voranzuschreiten und nicht diese Ampelprozesse wieder hat, habe ich das gute Gefühl, dass es klappen kann.
Und Sie machen es den anderen ja auch leicht, muss man sagen. Selbst bei der Musikauswahl sagen Sie jetzt, dass Sie Roland Kaiser gerne hören. Herr Lindemann, jetzt mal im Ernst. Erstens Roland Kaiser, dafür sind Sie viel zu jung. Und zweitens, der wählt SPD. Oder wollen Sie den rumdrehen?
Nein, mein Lieblingssänger ist Phil Collins, aber der legt leider keine neuen Platten mehr auf. Nein, ich schätze Roland Kaiser und habe ihn auch schon zwei, dreimal kennenlernen dürfen. Wir hatten tolles Lied mit Zuversicht aufgelegt, was dieses Land dringend braucht. Und es ist natürlich etwas ein bisschen zur Entspannung. Aber dass der SPD-Mitglied ist, ist nicht weiter tragisch. Im Gegenteil, auch die SPD braucht Mitglieder.
Also welches Lied mit der Zuversicht war das von Roland Kaiser? Heißt das so?
Das heißt Zuversicht, ja. Hören Sie sich das gleich mal an, Herr Steingart. Das macht Stimmung und man ist gut drauf. Und genau das braucht diese Bundesregierung, Zuversicht. Das andere, Dystopie und Grabreden, ja, das halten andere, die an den Rändern stehen. Wir wollen Zuversicht verbreiten und das macht Roland Kaiser auch.
Perfekt. Herr Lindemann, dann wünsche ich viel Freude bei dieser Zuversicht und wir geben uns alle Mühe und schauen bis zum Beweis des Gegenteils voller Zuversicht auf die Regierung. Sind ja erst ein paar Wochen im Amte, also weiterhin alles denkbar Gute. Ciao.
Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Schau mir bitte ins Gesicht. Ich will sehen, was dahinter ist. Hinter all dem Hass und den Parolen, was hat dir dein Herz gestohlen? Komm zurück zu dir, schrei mich bitte nicht so an. Will dir begegnen und dir zuhören, das alles brauchst du nicht. Ich borge dir ein Licht und meine Zuversicht.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da fällt Unionsfraktionschef Jens Spahn mit der Forderung auf, wir bräuchten einen atomaren Schutzschirm in Europa, am besten unter deutscher Führung. Das sagte Jens Spahn in der Welt am Sonntag, Zitat, wer nicht nuklear abschrecken kann, wird zum Spielball der Weltpolitik. Zitat Ende. Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler, Ex-Außenminister und Geopolitik-Experte, auch hier bei The Pioneer, hält diese Idee von Jens Spahn für falsch, sogar für gefährlich. Warum? Das beschreibt er in einem Essay, das Sie auf thepioneer.de lesen oder auch von Sigmar Gabriel persönlich eingesprochen hören können. Hier schon mal ein Auszug. Hören wir doch mal rein, was Sigmar Gabriel dem Jens Spahn zu sagen hat.
Jens Spahns intellektuelles Tänzchen mit der Bombe macht eine rationale Diskussion über unsere Verteidigungs- und Abschirmungsfähigkeit noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. In einem Land, das schon zusammenzuckt, wenn der Bundesverteidigungsminister fordert, die Bundeswehr wieder kriegstüchtig zu machen, und in dem nicht mal der Mut zur Wiedereinführung der Wehrpflicht existiert, mal eben als erstes eine Führungsrolle Deutschlands für die atomare Bewaffnung Europas einzufordern, ist entweder unernst oder großmannssüchtig. Beides tut Deutschlands Rolle in Europa nicht gut. Nicht nur die Bundeswehr ist noch sehr weit entfernt davon, ausreichend konventionelle militärische Fähigkeiten zu besitzen, sondern ein Großteil unserer Bevölkerung ist bei weitem noch nicht überzeugt davon, dass die konventionelle Aufrüstung ein zwingend notwendiges Übel ist. Im Gegenteil, angesichts der weltweiten Zunahme von kriegerischen Auseinandersetzungen und des täglich sichtbaren tödlichen Willens Wladimir Putins, die Bevölkerung der Ukraine durch Bombenterror in die Knie zu zwingen, wächst derzeit in Deutschland vermutlich nicht so sehr wie die Angst vor einem großen Krieg, der auch uns erreichen könnte.
Starke Worte, und das gesamte Essay und die Audiofassung dazu lesen und hören Sie auf thepioneer.de. Derzeit läuft übrigens unsere Zahl doch was du willst Kampagne. Sie selbst entscheiden über den Preis. Studenten machen es sich günstig, Unternehmer zahlen mehr, freiwillig. Was nichts kostet, ist doch nichts wert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, ganz genau. Zum Beispiel, wie sich der US-Arbeitsmarkt entwickelt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Was gibt's da für neue Zahlen?
Guten Morgen, Gabor. Ja, der Arbeitsmarkt hat im Juni positiv überrascht. Es wurden 147.000 neue Jobs geschaffen, deutlich mehr als von Experten erwartet. Die Arbeitslosenquote ist sogar leicht gefallen auf 4,1%, den niedrigsten Stand seit Februar. Besonders stark war der Zuwachs im öffentlichen Sektor, vor allem im Bildungsbereich und bei der lokalen Verwaltung. Auch im Gesundheitswesen gab es viele neue Stellen, während die Industrie und der Bund weiter Stellen abbauten. Auffällig war auch, die Erwerbsbeteiligung ist leicht gesunken, was bedeutet, dass weniger Menschen aktiv am Arbeitsmarkt teilnehmen. Das erklärt auch, warum die Arbeitslosenquote trotz nur einem moderaten Jobwachstum gefallen ist. Die Löhne sind im Juni um 0,2% gestiegen, im Jahresvergleich um 3,7%. Das deutet auf wenig Lohndruck und damit auch eine weiter moderate Inflation hin. Für die Börse ist klar, die soliden Zahlen nehmen der US-Notenbank jetzt den Druck, schon im Juli die Zinsen zu senken. Die Märkte rechnen jetzt frühestens im September mit einem Zinsschritt.
Und was ist an der Börse sonst noch los, Anne?
Ja, da gab es gestern schon ein Kursfeuerwerk vor dem Feiertag. Heute beim S&P 500 und an der Nasdaq gab es neue Rekordstände. Der gerade schon erwähnte positive Arbeitsmarktbericht hat die Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung erstmal gedämpft und für Optimismus gesorgt. Im Fokus stand außerdem das große Steuerpaket von Präsident Trump. Das hat gestern ja auch das Repräsentantenhaus passiert. Das Gesetz bringt massive, dauerhafte Steuersenkungen für Unternehmen, vor allem für Industrie, Chiphersteller, Öl-, Gas- und Kohlefirmen sowie Airlines und Verteidigungsunternehmen. Auch für Beschäftigte mit Trinkgeld oder Überstunden gibt es Steuererleichterungen. Verlierer sind vor allem die Solar- und Windbranche sowie Gesundheits- und Pflegeunternehmen. Die Förderung für erneuerbare Energien wird gestrichen, viele Steueranreize fallen weg und im Gesundheitsbereich drohen durch Kürzungen bei Medicaid bis zu 500.000 Jobverluste in den nächsten 10 Jahren. Auch für E-Autos und Ladestationen laufen viele Subventionen aus. Insgesamt dürfte das Paket kurzfristig die Wirtschaft ankurbeln, langfristig aber die Staatsverschuldung weiter deutlich erhöhen, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Supersonic!
Na, dass die Oasis-Fans 16 lange Jahre ohne Live-Auftritte ihrer Band auskommen mussten, bis heute. Die beiden Krawallbrüder des britischen Pop, Liam und Noel Gallagher, gründeten ihre gemeinsame Band im Jahr 1991. Innerhalb weniger Jahre wurden die Jungs aus Manchester zu Mega-Rockstars. Tolle Lieder haben sie geschaffen, jeder kennt sie. Doch mit dem Erfolg kamen dann die Star-Allüren und das Rockstar-typische Verhalten. Fehlverhalten, könnte man noch sagen. Also Alkoholexzesse, schlechtes Benehmen bei den Shows und dann eben dieser große Bruder-Twist, so groß wie nichts anderes seit Kain und Abel. Die beiden lagen sich ständig in den Haaren, bis der Konflikt dann 2009 eskalierte. Noel hatte die Nase voll von Liam und die Band zerbrach. Liam beschimpfte Noel unter anderem als Kartoffel und nannte ihn einen schrecklich kleinen Mann. Nicht sehr nett. Auf Instagram kam dann letztes Jahr die Ankündigung. Oasis ist zurück und zwar mit einer riesigen Reunion-Tour. 33 Shows spielt die Band in diesem Sommer rund um den Erdball. Allein mit den verkauften Tickets sollen die Brüder jeweils 50 Millionen britische Pfund eingenommen haben. Tja, für diese Summe, ehrlich gesagt, da kann man sich schon mal zusammenraufen. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it